Mein Thema heute Morgen ist Gemeinde. Genau dieser Punkt, die Ekklesia, darum geht es. Und wir haben es gerade praktisch gelebt. So, jetzt gehe ich in die Theorie rein. Hätten wir vielleicht andersrum machen sollen. Aber was ist Gemeinde? Ich danke euch. Was ist Gemeinde? Wir lesen in Matthäus 16, die Verse 18 bis 19. Da steht, okay, das ist zwar der Text, ich lese ihn hervor, wie ich ihn hier stehen habe, ist ein bisschen anders gerade, sorry. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Ich werde dir die Schlüssel zum Reich geben, in dem der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Was auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus spricht hier das erste Mal von der Ekklesia. Das ist das Wort, was er hier gebraucht. Und Ekklesia heißt Versammlung. Es ist eine Versammlung in der damaligen Zeit eigentlich von Bürgern einer Stadt. Ein politisches Gebilde. Der Stadtrat, wenn du willst, in der heutigen Zeit. Das ist die Ekklesia in dem Wortgebrauch. Und Jesus setzt hier dieses Wort neu ein und gibt ihm eine neue Bedeutung. Die Ekklesia, die Versammlung, die Bürger einer Stadt, prägt er hier in Verbindung mit seinen Jüngern. Und er sagt, ihr seid die Ekklesia. Ihr seid diese Versammlung. Was macht er damit? Er gibt seinen Jüngern auf einmal eine neue Identität. Er sagt, ihr seid Bürger in meinem Reich und das ist die Ekklesia. Ihr seid Bürger, so steht es in Philemon 3,20. Okay, machen wir doch hinten weiter. Dankeschön. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Das heißt, wir sind zwar hier in der Welt, aber unser Bürgertum ist in den Himmeln, ist im Reich Gottes. Und das spricht er hier seinen Jüngern das erste Mal zu, indem er diese Begrifflichkeit Ekklesia verwendet. Und das ist eine neue Identität. Und die gilt für uns auch. Wir sind die Ekklesia. Wir sind die Versammlung. Wir haben das Bürgertum im Himmel. Wir gehören zum Reich Gottes. Ja, wir leben hier auf der Erde. Ja, wir sind hier anwesend. Aber ja, unsere Heimat, unser Zuhause ist im Himmel, ist bei Jesus. Da ist unser Bürgertum, da ist unsere Identität. Und darüber hinaus hat die Gemeinde Autorität bekommen, nämlich was wir binden werden, wird im Himmel gebunden sein, was wir auf Erden lösen werden, wird im Himmel gelöst sein. Das nehmen wir immer gerne persönlich für unser Gebetsleben auch und für die Fürbitte, aber es gilt in dem Zusammenhang auch insbesondere für die Ekklesia, wenn wir zusammenkommen als Versammlung, als Gemeinde. Gott gibt der Gemeinde Autorität. Und unser Punkt ist es, diese Autorität als Gemeinde wahrzunehmen. Wie können wir das tun? Im Gebet. Wie sehen unsere Gebetsversammlungen aus? Wie sehr ist unsere Leidenschaft da drin? Wie sehr verstehen wir, dass Gott uns als Gemeinde Autorität gegeben hat? Und wie sehr nehmen wir dieses Feld auch ein? Wie sehr leben wir da drin? Wie leben wir da drin und wissen wir und leben wir in dieser Autorität? Also Ekklesia ist die Versammlung der Herausgerufenen, der Bürger des Reiches Gottes mit der neuen Identität und wir haben Autorität von ihm bekommen, zu binden und zu lösen. In einer anderen Sache kann man sagen, wir haben die Autorität auf dieser Erde in seinem Reich, in seinem Willen, mit seinen Werten zu herrschen. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Das ist die Ekklesia von der Begrifflichkeit, die Herausgerufenen. Woraus sind wir denn herausgerufen? Möchte ich ganz kurz einmal mit reingehen. Wir sind herausgerufen aus dem System dieser Welt. Wir gehören nicht mehr dieser Welt, wenn wir Jesus Christus als Herrn angenommen haben. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, so wie Jesus es sagt. Wir sind versetzt mit ihm in himmlischen Regionen, Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Und das ist der Ort, der für uns heute schon real ist. Das gilt heute schon. Das ist nicht erst gültig, wenn wir gestorben sind und in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Das gilt heute. Wir haben heute einen Wohnort, einen Platz in der Himmelswelt. Und diese Perspektive dürfen wir als Herausgerufene einnehmen. Das geht einher mit der Autorität. Wir dürfen es einnehmen und wahrnehmen und den Blickwinkel Gottes in dieser Situation bekommen. Wir sind herausgerufen aus dem System dieser Welt. Wir sind herausgerufen aus unserer menschlichen Natur. Mit der Bekehrung sind wir wiedergeboren und wir stehen nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich dieser Welt und unter dem Herrschaftsbereich der Sünde. Wir haben eine neue Kraft bekommen, nämlich im Heiligen Geist, dass wir der menschlichen Natur, dass wir der Sünde widerstehen können. Wir sind aus der Begrenzung des Natürlichen herausgerufen. In Johannes 4, 24, die habe ich jetzt nicht hier, steht, Gott ist Geist und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind Geisteswesen, wie Gott Geist ist. Das heißt, unsere natürliche Begrenzung, die wir hier auf Erden so erleben, gibt es im Reich Gottes nicht. Wir wissen und sagen es auch, Gott kann alles tun. Ihm ist nichts unmöglich. Wir haben es heute gesungen. Ihm ist alles möglich. Und in seiner Kraft, durch den Heiligen Geist, können wir in dieser Kraft auch leben. Und wir können Zeichen und Wunder erwarten, weil es für ihn möglich ist. Das heißt, das ist herausgerufen sein, herausgerufen aus dem System dieser Welt, herausgerufen aus unserer menschlichen Natur und herausgerufen aus der Begrenzung des Natürlichen. Das spricht Gott der Ekklesia zu. Als Kirche dürfen wir das erleben. Leben wir das? 20%, 30%, manche leben es mehr, manche weniger. Ich erlebe es auch nicht jeden Tag. Aber meine Sehnsucht ist nahe danach, es zu erleben, es zu sehen, in dieser Dimension des Geistes mehr und mehr zu leben, weil das ist das, was Gott uns versprochen hat und zugesagt hat, was wir tun sollen und dürfen und können. Wir sind herausgerufen und wir sind hineingerufen. So, wo sind wir hineingerufen? Wir sind hineingerufen in das Reich Gottes, nämlich zum Bürgertum. Das hatten wir gerade schon gesagt. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben das Recht, wenn wir Jesus in unserem Leben angenommen haben, Kinder Gottes zu sein. Er spricht uns das zu im Johannes 1,12. Und das ist die höchste Berufung, die wir haben können. Es gibt keine höhere Berufung. Andi ist Pastor. Ja. Das ist sich cool und das ist ein Ruf Gottes und eine Berufung Gottes. Aber er ist Kind Gottes und Pastor ist einfach nur das, was er macht. Das ist die Tätigkeit, die Gott ihm gegeben hat. Aber es geht nichts darüber hinaus, ein Kind Gottes zu sein, was gibt nichts Höheres. Wir sind alle Kinder Gottes und das müssen wir auch verinnerlichen, was das bedeutet. Also, wir sind hineingerufen worden in das Reich Gottes von Jesus selber. Als Ekklesia. Wir sind als Gemeinde hinzugerufen zur Familie Gottes. So, und das haben wir gerade praktisch erlebt. Wir sind Familie Gottes, wir haben eine Schwester unter uns, wo Gott gesagt hat, segnet sie. Das ist Familie. Wir nehmen einander Anteil, unterstützen einander und dienen einander, sind füreinander da. Wir sind Familie. So, es hat jeder verschiedene Assoziationen mit dem Wort Familie. Der eine hat auf der Erde eine gute Familie, der andere hat eine schlechte Familie. Der eine ist geschlagen worden, vernachlässigt worden, missbraucht worden von der eigenen Familie. Da gibt es unterschiedliche Dinge bei dem Wort Familie, die bei einem dann innerlich auf einmal kommen, hochkommen und passieren und abgehen. Aber die Familie Gottes ist anders. Gott hat uns bewusst zusammengestellt als Familie mit ihm als Vater. Und er ist der beste Vater, den es nur geben kann. Und als Familie gehören wir zusammen. In der natürlichen Familie habt ihr vielleicht eine Schwester, habt ihr vielleicht einen Bruder. Ich habe auch einen Bruder, mit dem habe ich nicht so viel Kontakt. Aber er ist trotzdem mein Bruder und ich kann mich von ihm ja nicht trennen. Ich kann ja nicht sagen, er ist nicht mein Bruder, auch wenn wir wenig Kontakt haben. Er ist mein Bruder. In der Familie Gottes machen wir es häufig gerne so, dass wir sagen, Becky, hey, du bist meine geistliche Schwester.
Danke, Bruder.
Geistliche Schwester, sagen wir häufig, oder? Das gibt es nicht. Es gibt in der Familie keine geistliche Schwester oder keinen geistlichen Bruder. Familie heißt, Becky ist meine Schwester. Und was mache ich denn, wenn ich jetzt sage, Becky ist meine geistliche Schwester? Dann grenze ich mich ab, weil entweder ist sie meine Schwester oder nicht. Und mit geistliche Schwester grenze ich mich ab. Ich sage, no, bis hierhin, du bist ja nur meine geistliche Schwester. Wenn mir das nicht gefällt, was du mir gerade sagst, ach ja, dann meide ich sie mal. Dann gehe ich das nächste Mal im Bogen, dann grüße ich sie das nächsten Sonntag nicht. Was habe ich denn mit ihr zu tun? Ist doch nur meine geistliche Schwester. So ein Blödsinn. Sie ist meine Schwester. Und wenn sie mir was zu sagen hat, soll sie mir das sagen. Wenn ich dann beleidigt reagiere, dann muss ich mit ihr reden. Ja, das muss ich in der Familie auch tun. Also, lass uns nicht abgrenzen, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Jesus hat gesagt, wir sind Familie. Wir gehören zusammen. So wie wir sind. In aller Unterschiedlichkeit. Das ist Gemeinde, Familie. Miteinander unterwegs sein, miteinander teilen, miteinander tragen, miteinander dienen. Wie kann sich das denn auswirken in der Familie? Was macht man denn da? Das, was wir heute Morgen gemacht haben. Oder, ja, da ist jemand in Not, dann fahre ich hin und besuche ihn. Da braucht jemand was zu essen, weil er krank ist. Meine Tochter hat jetzt letzte Woche dummerweise nochmal Corona gehabt. Ja, was haben wir denn gemacht? Sind natürlich zur Apotheke gefahren, haben Medikamente geholt. Ja, einkaufen, dann stellt mir das vor die Tür, dann versorge ich doch meine Tochter, ist doch logisch. Lass uns das als Familie Gottes doch auch machen. Lass uns doch gemeinsam unterwegs sein. Einander, füreinander da sein. Jesus hat in Johannes 13 den Jüngern die Füße gewaschen. Was hat er gesagt? Das habe ich als Beispiel gemacht, dass ihr das genauso tut. Was hat er getan? Er hat ihnen gedient. Aus Liebe heraus. Der Meister, der Herr, der Höchste hat gedient. Und das soll unsere Haltung auch sein als Familie Gottes. Einander im übertragenen Sinne die Füße zu waschen. Zu dienen, füreinander da zu sein und den anderen zu tragen und mitzutragen, wenn es ihm mal nicht gut geht. Und wenn jemand es gut geht, dann freuen wir uns alle. Das ist doch genial. Hinzugerufen zur Familie Gottes. Und dann geht es auch da weiter. Wir sind zusammengerufen, nämlich als Familie, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. In Lukas 22, 15 hat Jesus gesagt vor dem letzten Passamahl, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Er hat eine Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft gehabt mit seinen Jüngern. By the way, das Passamahl wurde früher nur mit Familie eingenommen. Im Judentum. Auch hier das Zeichen, ihr seid meine Familie, weil mit euch nehme ich das Passamahl ein. Und danach hat er sich gesehnt und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, mit seiner Kirche bis heute. Bis heute. Und wir kommen sonntags zusammen und feiern Gottesdienst und haben Gemeinschaft mit dem Herrn, gehen nach dem Gottesdienst nach Hause und wie sieht dann dein Alltag aus? Hast du Gemeinschaft mit dem Herrn? Er sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben, weil du bist sein Kind. Und nicht nur sonntags. Persönlich und da, wo wir zusammenkommen, in der Hausgruppe, im Gebetsmeeting, wie auch immer, Gemeinschaft haben. Wir haben es mal gemacht, eine Zeit lang, meine Frau und ich, das müssen wir mal wieder weitermachen. Jedes Mal, wenn wir Gäste bei uns hatten, haben wir das Abendmahl gefeiert. Gemeinschaft haben mit den Gästen, und dem Herrn. Ja, das ist das Kennzeichen, Gemeinschaft haben. Er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach. Und Leute, wenn wir sonntags zusammenkommen, ist das so wichtig, diese Gemeinschaft aufzusuchen. Wir wissen alle, dass in der Welt momentan die Zeiten schwieriger werden, aus unterschiedlichen Gründen. Ich will jetzt nicht politisch werden oder was weiß ich, aber wir erleben schwierige Zeiten und die werden zunehmen, die werden nicht aufhören. Ich glaube, der Druck bei uns in Deutschland auch wird höher. Alle, mit denen ich spreche, sagen, wir werden auch noch stärker Verfolgung erleben. Und da ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und uns stärken, gegenseitig Gemeinschaft haben mit dem Herrn und untereinander. Ich springe ein paar Bibelstellen weiter, Hebräer 10, 25. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Warum sollen wir zusammenkommen? Um uns zu ermutigen und Gemeinschaft miteinander zu haben, um zu unterstützen und anzufeuern und mit dem Herrn zusammen zu sein. Es hatte mal eine Bekannte von mir im Gottesdienst ein Bild gehabt, das gebe ich hier mal weiter, weil das hat das sehr gut dargestellt. Diese Gemeinschaft, wenn wir als Christen zusammenkommen, ist auch ein Schutz. Du kannst es vergleichen mit dem Fischschwarm. Die Bilder haben wir sicherlich irgendwo mal bei Dokumentationen gesehen. Vielleicht ist da eine mal tauchen gewesen, hat das live erlebt, keine Ahnung. Wenn ein Fischschwarm angegriffen wird von einem Hai oder einem größeren Fisch, was macht dieser kleine Hering? Der ist in der Gemeinschaft mit vielen tausend anderen Heringen. Und dann bilden sie fast ein Gebilde. Sie bewegen sich synchron weiter und dann entstehen ja wunderbare Figuren, die man dann beobachten kann. Ich finde das immer herrlich. Aber was ist der Effekt? Der Einzelne ist dem Hai ausgeliefert. In der Gemeinschaft ist es ein großes Bild, eine Einheit, die der Hai wahrnimmt und lässt sich davon auch schon mal abschrecken. Und dann sind sie eh noch wendig und so weiter. Aber es ist ein Schutz, wenn sie in der Gemeinschaft zusammen sind. Und Leute, ein Christsein heißt nicht alleine sein. Er hat uns als Familie zusammengestellt. Und für jeden Einzelnen ist es ein Schutz, in der Gemeinde zu sein, in Gemeinschaft mit dem anderen. Das zu verstehen und dann zu sehen, dass Paulus sagt, versäumt eure Versammlung nicht. Kommt dazu und bleibt zusammen, weil wir wollen uns doch ermutigen und aufeinander positiv Acht haben, steht im Vers davor, weil es ein Schutz ist. Das motiviert mich neu, Gemeinde nochmal anders wahrzunehmen. Auch wenn Becky mir irgendwas mal sagt, was vielleicht nicht so passend ist, tust du ja nicht. Alles gut. Ja, das ist doch Gemeinde. Praktisch, also Schutz, gegenseitig zu unterstützen, zu ermutigen. Und dann hat er uns zusammengestellt als Leib. Nicht nur als Familie, sondern auch als Leib sind wir zusammengestellt. Wir sind Glieder an seinem Leib. Paulus vergleicht das in 1. Korinther 12 mit dem Leib, mit dem körperlichen Leib, mit Gliedern, wie wir auch aufgebaut sind als Leib. Und mein Körper hat mehrere Glieder und mehrere Funktionen. Jedes Glied hat eine bestimmte Funktion. Meine Hand hat eine Funktion, mein Ohr hat eine Funktion, mein Auge und so weiter. Und so hat jedes Mitglied am Leib Christi eine Funktion, die er mit einbringen kann. Dass der Leib Christi funktioniert. Ich mag es nicht, jetzt zu sagen, wenn jemand fehlt, dann ist eine Lücke da. Das glaube ich nicht, weil Gott kann auffüllen. Aber trotzdem hast du eine Begabung von Gott bekommen und einen Ruf von Gott bekommen, der dem Leib Christi dienen kann und dienen wird. Da möchte ich dir ermutigen, was ist deine Funktion im Leib Christi? Was ist deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, damit der Leib Christi auferbaut wird und gesund und gut weiter wächst und vernünftig funktioniert? Was ist deine Funktion? Hast du dich schon mal gefragt? Wir sind als Leib Christi zusammengestellt und Jesus ist das Haupt. Das ist auch Gemeinde. Und wenn in meinem Körper irgendwas nicht funktioniert, also ich hatte jetzt vor 2,5 Wochen einen Motorradunfall gehabt und habe mir 2 Knie aufgeschlagen, habe mir ein paar Schürfwunden zugezogen, eine Rippenprellung zugezogen. Glücklicherweise nicht mehr. Ich habe Bewahrung erlebt, ich bin sehr dankbar, dass Gott seine Hand darüber gehalten hat. Aber was macht das mit meinem Körper? Der tut weh, ja, je nachdem, wie ich mich bewege. Wenn ich mich jetzt nach rechts oben strecken würde, dann würde meine Rippe wehtun. Wenn meine Schürfwunden an den Knien, machen immer noch ein paar Schwierigkeiten. Nicht viel, aber ein paar merke ich noch. Dann leidet mein ganzer Körper, wenn irgendwas in meinem Körper nicht funktioniert. Und das ist im Leib Christi genauso. Wenn irgendeiner am Leib Christi, ein Mitglied der Gemeinde, ein Christ, irgendein Problem hat, dann leidet der ganze Leib. Das beeinträchtigt den gesamten Leib. Und dann ist es doch gut, wenn wir zusammenkommen, voneinander wissen und uns unterstützen können und helfen können und miteinander unterwegs sein können. Mit Jesus als Haupt. Er ist das Haupt des Leibes und er gibt Anweisungen. Er leitet den Leib, genauso wie mein Gehirn meinen Körper bestimmt und leitet, wenn ich was denke, was ich tun soll. So, ich denke, jetzt streck die Hand aus, dann mache ich das. Weil der Befehl vom Gehirn ausgeht. Genau so ist Jesus Herr und Haupt der Gemeinde und des Leibes Christi. Und wir dürfen ihm vertrauen, dürfen auf ihn hören, was er uns sagt, was er uns mitteilt. Persönlich, dir und mir persönlich, kann er reden, meine Schafe hören meine Stimme. Wir haben die Möglichkeit, das Wort Gottes von ihm zu hören durch den Heiligen Geist. Und er wirkt durch Leiterschaft. Er wirkt durch Leiterschaft. Das lesen wir in Epheser 4, dass er gesetzt hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wozu? Er hat sie als Gabe geschenkt, dem Leib Christi, Personen dem Leib Christi geschenkt, um Leiterschaft auszuüben unter seiner Herrschaft. Denn dazu ist die Leiterschaft gesetzt, auf Gott zu hören und den Leib Christi zuzurüsten, steht dort, und zu befähigen für den Dienst. Also, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Christsein bedeutet zu dienen. Weil, das sagt Paulus im Epheser, die Leiterschaft soll uns zurüsten, in die Reife Christi zu kommen, persönliche Weiterentwicklung und in den Dienst zu kommen. Das heißt, jeder von euch, der hier sitzt, hat irgendeine Aufgabe zu tun. Und die dürfen wir entdecken. Und das nicht aus Druck heraus. Ich in meinem Leben habe manche Sachen aus Druck gemacht. Im Christsein, wo ich gesagt habe, boah, ja, das muss ich jetzt tun. Das ärgert mich jetzt, das frustet mich jetzt. Ein Beispiel ist, habe ich noch Zeit? Darf ich nehmen? Ein Beispiel ist, ich habe mal einen Putzdienst gemacht in der Gemeinde, wo wir waren. Da hatten die Kleingruppenleiter oder die Kleingruppen mussten immer die Räume putzen. Und ich, oberflächlich wie ich bin, schon mal habe das dann geputzt, war nicht so gewissenhaft da drin. Und dann habe ich hinterher einen Anruf bekommen von demjenigen, der verantwortlich war, der Hausmeister, hat gesagt, Thomas, hast du geputzt? Ja, kommst du nochmal? Ich denke, nein, warum? Ja, das ist nicht richtig geputzt. Also glaubt mir, ich hätte ihn am Telefon, ich will es nicht ausführen. Ja, so. Habe ich es gemacht? Ja, natürlich habe ich es gemacht. Hat es mir Spaß gemacht? Nein, ich habe es gehasst. Ich habe mich geärgert. Zuerst über ihn und dann über mich. Aber es gehörte dazu. Ja. Aber was ich dann entdeckt habe, ist einfach, hey, einmal treu sein ist gut. Und das andere, ich darf meine Berufung entdecken, die Gott mir gegeben hat, die mir dann Spaß macht. Und da darf ich mich dann rein investieren. Da darf ich dann dienen. Und dann darf ich zu meinem Pastor gehen und sagen, Pastor, ich habe das auf dem Herzen. Kannst du mir helfen, da reinzukommen? Kannst du das auch sehen? Das habe ich gemacht in meinem Leben tatsächlich. Bin zu meinem Pastor Friedhelm gegangen. Damals habe ich gesagt, Friedhelm, das ist meine Vision. Was hältst du davon? Er sagte, super. Und hat angefangen, das war Leiterschaft Epheser 4, hat angefangen, mich freizusetzen und mich da hineinzuführen. Dass ich in den Dienst kam, dass ich zugerüstet war. Das ist die Aufgabe der Leiterschaft. Nehmt das wahr. Eure Leiterschaft, die ihr habt, ist super. Ist richtig gut. Ich habe gestern den ganzen Nachmittag mit ihnen verbracht. Eine richtig interessante, gute Zeit mit ihnen. Und nehmt das wahr. Ihr habt eine Leiterschaft, die will euch unterstützen. Die will euch freisetzen. Die will euch in den Dienst hineinführen. Ja, nehmt das wahr. Nicht, weil irgendwas getan werden muss. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, was hat Gott euch gegeben. Und wenn ihr in dem seid, was Gott dir gegeben hat, dann machst du das gerne. Dann hast du Leidenschaft dafür. Dann macht dir das Spaß. Ja, manchmal muss man auch Toilette putzen, gehört auch dazu. Ja, aber manchmal, nicht immer. Wenn Gott dir das gegeben hat, mach es immer, bitte. Dann hast du Spaß daran. Ja. Aber komm in das rein, was Gott dir gegeben hat. Und dafür ist Leiterschaft da, dass sie dich freisetzen kann da drin und dich begleiten kann. Und dann gibt es noch ein letztes Bild, ganz kurz nur erwähnt, die Braut Christi. Wir sind die Braut Christi und Jesus wartet und sehnt sich danach, die Hochzeit mit seiner Braut zu vollziehen, wo Jesus wiederkommt und wir zusammenkommen. Und Lieben, wir sind in einer Zeit, wo der Heilige Geist die Braut Christi zurüstet und vorbereitet. Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, was ist die Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes ist was Wunderbares, ist was Schönes. Gott hat sie nicht umsonst gestiftet. Gemeinde Gottes heißt auch, und deswegen ist es so kostbar, Jesus hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben, für die Braut hingegeben. Wir lesen das irgendwo im Epheser, ich glaube 5. Da wird es mit den Männern verglichen, wie sollen wir unsere Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nämlich Christus hat sich ganz hingegeben. Es hat ihm alles gekostet. Also nicht nur, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, das ist genial, aber er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, für die Ekklesia, so wie wir alle gerade hier sitzen und darüber hinaus weltweit. Ihr Lieben, und wie gehen wir mit der Gemeinde um? Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Und gehen wir heute hier raus und sagen, ah, das war mal ein blöder Gottesdienst. Bin aufgefordert worden, Geld zu geben. Thomas hat da so gepredigt, dass ich irgendeinen Dienst machen soll. Das ist ein blöder Gottesdienst gewesen. Ach, überhaupt. Andreas hat mich heute Morgen nicht gegrüßt. Der hat einfach über mich weggeguckt, weil er so groß ist. Hat mich nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Ach, und die Leiterschaft, die kümmern doch nur um sich selbst. Was soll denn das? Ihr Lieben, es gibt Stimmen nicht hier. In anderen Gemeinden, da läuft es genauso. Und ich wünsche euch, uns, dass wir das nicht tun. Dass wir Gemeinde als was Wertvolles und Kostbares ansehen. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Wie wert ist uns die Gemeinde? Wie viel investiere ich, bin ich bereit zu geben, wo Jesus sein Leben gegeben hat? Ich möchte nicht mit Druck enden, dass jeder jetzt was tun muss. Jeder darf was tun, weil Jesus aus Liebe heraus dich errettet hat. Ich muss für Gott nichts tun. Ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, dass er mich liebt, auch wenn ich gar nichts tue. Aber ich darf was tun, aus Liebe will ich was tun, weil ich weiß, wie sehr er mich liebt und was das bedeutet, wie viel Gnade er mir geschenkt hat. Nochmal ganz neu nach dem Motorradunfall. Und so möchte ich dir es auch ans Herz legen. Er hat alles gegeben für dich, für die Gemeinde, weil er dich liebt. Und fang an vielleicht, wenn du es noch nicht getan hast, Gemeinde mit neuen Augen zu sehen. Nämlich aus diesem Blickwinkel heraus, wie kostbar für Jesus die Gemeinde ist. Und wie wertvoll sie ist. Und Gemeinde besteht aus Personen, nicht aus Gebäuden. Und damit sagt Jesus ja auch, du bist für mich total wertvoll. Und dann darfst du ihn fragen, Herr, du hast alles gegeben, hier bin ich. Was willst du tun? Das aus dieser Haltung heraus. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte dich fragen, welche Haltung hast du zur Gemeinde Gottes? Vielleicht hier vor Ort, zu dieser Gemeinde, vielleicht zu der Gemeinde, wo du herkommst, wenn du nicht hier bist, aber vielleicht auch generell zum Leib Christi. Vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht bist du enttäuscht worden von Menschen, Ja, Menschen machen Fehler. Ich habe auch Menschen schon enttäuscht. Weil wir sind Menschen. Wir sind nicht Gott. Wir sind Menschen. Aber wie viel hat Gott mir vergeben? Und wer bin ich, dass ich dem anderen seine Schuld vorhalte? Ich darf auch vergeben und Leib Christi neu kennenlernen, neu entdecken. Meine Frau war vor ein paar Jahren in einer Situation, wo sie in Burnout war und kam mit Gemeinde überhaupt nicht klar. Und sie war so, ich darf das sagen, weil sie erzählt selber. Sie war so, sie ging sonntags nach Hause und hat Dinge wahrgenommen, sie ist hypersensibel, die ihr tierisch auf den Keks gegangen sind. Und sie hat geschimpft. Sie wusste, wie man es besser macht, war prophetisch begabt. Und hat das auch kundgetan. Und sie war richtig gefrustet. Und sie war kurz davor zu sagen, Gemeinde, nein. Dann ging sie an der Auszeit in der Sabbatical, um auch mit Gott nochmal neu anzufangen, neu durchzugehen, auch in ihrer Burnout-Phase. Und Gott hat ihr nochmal ganz neu gezeigt, eben wie Gemeinde ist. Erstmal wie Jesus ist, nämlich voller Liebe und ein Herz für jeden Einzelnen. Und dann wie Gemeinde ist. Und Gemeinde ist das, was ich reinbringe. Gemeinde besteht aus Menschen. Und wenn ich sage, Jesus, du hast dein Leben niedergelegt für die Gemeinde, hier ist mein Leben, was soll ich tun? Ich will dienen, ich will der Gemeinde dienen, ich will unterstützen, weil es dein Reich ist, weil es dein Leib ist. Dann prägt das die Gemeinde. Wenn ich sage, ach, das ist alles doof, dann prägt das die Gemeinde. Wie siehst du Gemeinde, Christi? Ich weiß nicht, was das jetzt gerade mit dir macht, was innerlich gerade bei dir passiert, aber ich möchte dich einladen, das Reden Gottes vielleicht darin zu entdecken, ganz persönlich für dich. Und lass uns mal unsere Augen alle schließen. Und vielleicht zeigt er hier dir gerade, oh, meine Haltung ist jetzt gerade nicht so gut gegenüber der Gemeinde oder gegenüber der Leiterschaft oder gegenüber einem anderen Mitglied in der Gemeinde, einer Schwester, einem Bruder. Da habe ich irgendwie auch doofe Sachen letztens gesagt oder da bin ich verletzt worden. Oder andere Dinge aus der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Aber ich lade dich ein, dass du das, wenn dir das gerade bewusst wirst, jetzt einfach mal Gott bringst. Dass du ihm das sagst. Dass du einfach frei weg sagst, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ihm persönlich. Nicht mir, ihm. Ganz still für dich, weil er kennt so oder so dein Herz, er weiß eh, wie es aussieht da drin. Sag ihm das einfach mal. Und wenn du sagst, oh, das tut mir echt leid, dann bitte Gott um Vergebung. Dann sprich das Gebet, Herr, vergib bitte das. Lass uns mal diese Zeit kurz nehmen. Reflektier mal, was in deinem Herzen gerade ist und sprich mit Gott darüber. Und wenn jemand sagt, ah, da muss ich mit jemandem was klären, dann möchte ich dich ermutigen, im Laufe der nächsten Tage, vielleicht direkt nach dem Gottesdienst, auf die Person zuzugehen oder anzurufen und das Gespräch zu suchen und mit dieser Person was zu klären, zu bereinigen vielleicht. Weil auch das gehört dazu. Und wenn du vielleicht hier bist und sagst, du, ich möchte eigentlich, mich bewegt das gerade ganz neu, die Entscheidung treffen. Ja, es hört sich ein bisschen komisch an, nicht ja direkt so als Gemeinde zu sagen, aber ja zum Reich Gottes zu sagen, wo die Gemeinde dazugehört, ja zur Ekklesia in dem Sinne, wie wir es beschrieben haben, zu sagen und dich neu mit hineingeben möchtest. Und kann es sein, wenn du diese Entscheidung treffen musst und sollst und willst, dass es auch schon mal gut ist, einen Akt zu tun dazu und das deutlich zu machen und sich zu bewegen. Es muss nicht sein, aber dann darfst du gerne nach vorne kommen, dich hier hinstellen, hinknien, einfach nur als Zeichen der Entscheidung. Das hilft manchmal, nicht nur in seiner Reihe stehen zu bleiben, sondern die Entscheidung kundzutun, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, ja. Und das ist jetzt kein Bloßstellen, weil wir alle haben Probleme. Wir alle haben Situationen, wo wir sagen, da brauche ich mal Hilfe oder da muss ich mich neu entscheiden oder wie auch immer. Und man wird nicht schief angeguckt, wenn man sowas in Anspruch nimmt. Möchte ich nur ermutigen, wenn du es möchtest, komm einfach nach vorne. Vielleicht betet mit jemand mit dir, vielleicht auch nicht. Aber wenn du die Entscheidung treffen möchtest und dir hilft das, dann möchte ich dir ermutigen, nach vorne zu kommen.